Schon mal an. Freut mich, dass Sie so zahlreich hier sind und es freut mich, dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank, um heute das Thema meiner laufenden Doktorarbeit vorzustellen an der Universität Hamburg. Ich selber bin tätig in Tübingen am Institut für Wissensmedien, promoviere aber aus historisch gewachsenen Gründen in Hamburg bei Professor Dr. Kerstin Meinberger in der Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Hochschuldidaktik. Und ich möchte jetzt speziell auf die Perspektive der Dozenten eingehen, der Hochschullehrenden. Und meine Arbeit ist momentan noch an einem Punkt, wo es zu früh wäre, Ergebnisse zu präsentieren. Deswegen werde ich den Forschungsstand aufarbeiten, bestehende Studien Ihnen zeigen und dann mein Untersuchungsdesign da näher drauf eingehen. Sehr schön, wenn der funktioniert.
Dann mache ich das so.
Es muss die Wende ist auf off.
Ist auf off.
Rechts.
Das mache ich immer. Nice. Ah ja. Tatsächlich, dankeschön.
Ich ziehe auch die Definition von Service Learning nach Barbara Jacoby gegangen, die Frau Kühne vor mir auch schon. Ich denke, das ist eine Definition, die mittlerweile schon recht weit verbreitet ist und bekannt ist, Service Learning eben als die Verbindung von dem Service und dem fachlichen Lernen, was auch im Fachcurriculum verankert ist, eben mit gemeinwohlorientiertem Engagement. In meiner Studie beschäftige ich mich eigentlich mit drei Gebieten, die auch zusammenhängen. Das eine ist, was motiviert Hochschullehrende Service Learning zu machen, also sowohl was bringt sie initial dazu, sich damit zu beschäftigen, aber auch was hält sie bei der Stange, dass sie weiter dabei sein zu machen. Und damit verbunden der Punkt der hochschuldidaktischen Qualifizierung und die Frage nach den Rahmenbedingungen, der förderlichen Rahmenbedingungen, nicht nur bezogen auf die Hochschuldidaktik, sondern auch grundsätzlich auf die Hochschule als Institution, wie man das unterstützen kann. Und dann ein weiterer Punkt, der mir als Mediendidaktiker auch immer ein Anliegen ist. Ich habe auch noch Fragen gestellt zum Einsatz digitaler Medien. Das werde ich heute den Vortrag völlig ausklammern. Es soll heute speziell um die Erkenntnisse zur Motivation für Service Learning grundsätzlich gehen. Es gibt eine Reihe von Zugängen, die schon seit Mitte der 90er Jahre angewendet werden für die Erforschung der Motivation von Hochschullehrenden, speziell im Bereich Service Learning. Das sind hauptsächlich quantitative Studien in dem Bereich. Frau Kühne hat ja vorhin gemeint, in einem anderen Bereich sind es eher qualitative Erhebungen, eher quantitativ. Das hängt damit zusammen, dass es viele Survey-Studien gibt in den Staaten, die Hochschullehrende befragen und wo man auch relativ früh jetzt angefangen hat, Service-Learning-Items dort mit aufzunehmen und abzufragen. Und somit die erste große Studie wurde 94 von Hammond publiziert, da wurden 250 Service-Learning-Lehrende speziell befragt an Institutionen im US-Bundesstaat Michigan. Da ging es darum, demografische Charakteristika zu identifizieren. Und ein Hauptergebnis hier war, dass die meisten nicht aus dem Motiv der Weltverbesserung sich jetzt für Service-Learning oder Service-Learning durchführen, dass man das eine Mehrzahl curriculare Gründe genannt hat, also die Vermittlung von Fachinhalten zu verbessern, dafür, dass sie sich mit Service-Learning auseinandersetzen. Und dass die Studenten dadurch Inhalte besser behalten. Parkins hat 2008 3000 Lehrende befragt und die Studie ermöglicht so einen Vergleich zwischen der Gruppe der Service-Learning-Lehrenden und derer, die kein Service-Learning machen. Und da sind so ein paar Faktoren aufgetreten, die teilweise mit Vorsicht zu genießen sind. Also es ist dabei herausgekommen, dass Ethnizität, Rang und Geschlecht und eine spezielle Kombination von Lehrzielen einen Einfluss hat darauf, ob Lehrende Service Learning machen. Also es war so, dass aus der farbigen Minderheit in Amerika überwiegend Leute Service Learning gemacht haben. Oder vielleicht auch noch machen, und meine Studie ist jetzt auch noch nicht so alt, dass der Rang eine Rolle spielt. Das heißt, jüngere Hochschullehrende haben sich da ergeben, machen eher Service Learning und eher weibliche Personen im Service Level. Dabei ist zu sagen, dass die Kausalität, dass es daran liegt, schwierig ist, weil man auch zum Beispiel herausgefunden hat, dass es sehr stark mit der Disziplin zu tun hat. Also einmal, dass Frauen in den Disziplinen, die Service Learning näher sind, die stärker vertreten sind in eher sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Der Punkt mit dem Rang hat auch damit zu tun, dass in den höheren professoralen Positionen an Hochschulen, wenn man da weitergeht, dass dann eher Männerdominanz nach wie vor herrscht und deswegen auch hier Frauen eher Service Learning machen. Ja, was zu den Lehrzielen noch interessant ist, also die Personen haben angegeben, dass die Förderung von Civic Education, also bürgerschaftliche Erziehung, auch ein humanistisches Bild von Erziehung dort besonders hervorstand und dass sie auch unter dem Forschungslernen machen kann, die Verbindung von Forschung und Lehre in ihren Veranstaltungen. Es gibt einen regelmäßigen Faculty Survey vom Higher Education Research Institute in Kalifornien von der UCLA und die befragen regelmäßig Lehrende. Und da hat sich herausgestellt, dass wenn man die anderen Faktoren rausrechnet, sowas wie Gender und Disziplin, dass dann trotzdem der institutionelle Support übrig bleibt als der primäre Prädiktor für eine Hinderung zu Service Learning. Und sie haben aber auch noch individuelle Faktoren dort wieder festgestellt, wie die vorherigen Studien und Disziplin. Ich denke, das ist auch naheliegend. Pädagogen machen häufiger Service Learning als jetzt Mathematiker. Und der Typ der Institution, also an katholischen Universitäten in den Staaten, wird besonders häufig Service Learning gemacht und Universitäten, die eher eine Forschungsorientierung haben, Hard Sciences-Bereich weniger. Also Vorteil grundsätzlich von diesen quantitativen Studien ist, dass sie eine Kontrolle dieser Linien der Charakteristika ermöglichen. Allerdings sind Zusammenhänge zwischen verschiedenen Faktoren dann noch unklar. Kausalitäten lassen sich schwierig aufzeigen und es wird häufig eine sehr breite Definition von Service Learning verwendet. Und dadurch haben wir so viele Personen gefragt, die alle etwas mit dem Begriff anfangen können müssen. Qualitativ werden hauptsächlich Interviews durchgeführt, um Motivation zu erheben. Blumgarten hat 2008 15 engagierte Lehrende im Bereich der freien Künste interviewt und er hat nicht nur die Lehrpersonen selbst interviewt, sondern hat auch noch deren Kollegen und Kooperationspartner mit eingezogen. Und dabei kam raus, dass es viel mit der Autobiografie der Person zu tun hatte. Und das, was bei der Studie jetzt nochmal speziell rausgekommen ist, ist der Aspekt der persönlichen und professionellen Beziehungen, also auch die Einbindung in ein Netzwerk von Personen, die man entweder schon privat kennt oder im beruflichen Kontext kennengelernt hat, die das befördern, sich dem hinzuwenden. Und dass viele Lehrende, die dort engagiert waren, eine Verbindung auch von persönlichen Interessen und fachlichen Interessen über das Vehikel Service Learning dort anstreben. Peters und andere haben 2008 44 Lehrende aus den Umwelt- und Lebenswissenschaften interviewt, also mal eine andere Disziplin als die Sozialwissenschaftler, die man häufig hat. Und da war es so, dass dort viele Service gemacht haben, auch in Rückbezug auf das institutionelle Leitbild einer Land-Grant University. Der Begriff Land-Grant heißt, dass der amerikanische Bund und den einzelnen Staaten quasi Land zur Verfügung gestellt hat und das, ja, ich kann den Begriff jetzt nicht so gut erklären, aber letztendlich ist es so, dass es dort auch um die Förderung von Praxisbezug und es ist im Zuge der Industrialisierung entstanden, von daher haben diese Universitäten auch eine stärkere Verbindung zu praktischen Fragen und einen stärkeren Anwendungsbezug. Ja, und bei den Lehrenden ist rausgekommen, dass sie vor allem auch, wie das nahelegt, interdisziplinäre Relevanz und einen Einbezug von Wissen aus der Praxis in die Modelle Service Learning. Ort hat eine ganz spezielle Gruppe 2010 befragt, das sind nämlich Lehrpreisträger, die für ihr Service Learning schon ausgezeichnet wurden in Amerika und hat auch ihren akademischen Werdegang angeguckt. Und dort haben die Befragten, obwohl sie diesen Lehrpreis erhalten haben, doch in den Interviews geäußert oder Gründe beschrieben, warum sie der Meinung sind, dass das Wissenschaftssystem so Engagement eigentlich nicht honoriert. Und vielleicht ein kleiner Einblick aus meinen Interviews, da wird auch ein Befragter gesagt, ja, es ist ja letztendlich so, dass es auch im beruflichen Kontext häufig so ist, zumindest in einigen Disziplinen, dass man doch sehr stark auf die Fachkompetenz setzt und so dieses Engagement wenig honoriert. Und das ist wohl auch im Wissenschaftssystem so. Und ja, es hängt auch zusammen mit dem, wie die Personen verstehen, wissen, was ist Wissen, was bedeutet es, ein Mensch zu sein. Also so epistemologische und ontologische Überzeugungen spielen da eine Rolle. Ja, Vorteile von qualitativ natürlich tiefer gehen zu untersuchen, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen und der Nachteil eben Verallgemeinerbarkeit. Noch ein Beispiel für eine alternative Form der Erhebung war Inhaltsanalysen von Motivationsschreiben für einen Lehrpreis. Da gehen die Forscher heraus, dass es eben so ist, dass dort mal wirklich Personen Zeit haben, sich Gedanken zu machen, zu reflektieren über ihre Motivation. Im Interview ist es ja oft so, oder bei Umfragen, dass man sehr schnell entscheiden muss, was jetzt die eigenen Motive sind, die dort konnten sich nicht länger Gedanken machen. Natürlich hat man dabei allerdings das Problem der sozialen Erwünschtheit nochmal stärker. Und dort wurde auch das Fachwissen genannt als einen Grund. Und genau, einen Beitrag zur Charakterbildung zu leisten und lernen mit Diversität. So, hier nochmal eine Zusammenfassung. Also hauptsächlich sind es lehrbezogene Faktoren, die sich in vielen Studien als Motivation gezeigt haben. Und ansonsten auch individuelle Faktoren in ganz unterschiedlichen Bereichen. Aber einmal der Wunsch, Partnerschaften aufzubauen, das Genießen der Arbeit mit Studenten in diesen Settings, auch ein schöner Grund. Und ja, so das Bildungsverständnis einerseits mit einer kritischen Pädagogik verknüpft, auch konstruktivistisch, humanistische Ziele, das sind auch so das, was damit in einem Zusammenhang gestellt wird. Und auch das Vertrauen in die eigene Fähigkeit spielt eine Rolle, also sich fähig zu fühlen, Service Learning anzugeben. Das ist auch sicher mit der Support-Variable, die in den Quantitativstudien gezeigt wurde, wird zusammenhängen können. Ja. Institutionell ist es die Fachkultur, die einen Einfluss hat, ob man Kollegen hat, die dort als Vorbild gelten können. Und diverse andere Gründe, Support und Infrastruktur ist in sehr, sehr vielen Studien aufgetreten als wichtiger Faktor, um es zu machen. Das ist jetzt mal so eine erste Verortung in der räumlichen Modellierung dessen, was das beeinflusst. Also bei der Lehrperson kann man unterscheiden zwischen den Werthaltungen und den Fähigkeiten. Werthaltung primär lehrbezogen, also ich mache das, weil es für mich eine gute Art ist, Lehre anzubieten, oder aber auch gesellschaftliche und persönliche Werthaltungen, die nicht speziell damit zu tun haben. Dann aber auch Fähigkeiten, die man in unterschiedlichen Kontexten erworben hat oder auch an der Hochschule eben. Hier sehen wir die Verbindung der Qualifizierung mit dem Kontext und die Kontextvariablen der Ermöglichung, so möchte ich es mal nennen, eben auch mit einmal bezogen auf die Gesellschaft, die Hochschule als Institution und die Lehrsituation als das, was an die Studenten direkt zurückspiegelt, was bei ihnen ankommt. Genau. Ein Modell noch von Estill, Dort wird das mal zeitlich modelliert, diese verschiedenen Einflussfaktoren. Also es gibt einmal verschiedene Faktoren, die auf den Einstieg in Service Learning einwirken. Dann Prozesse, wo man aus dem Tun direkt eine motivierende Rückmeldung kriegt, muss dann weitermachen. Aber dann auch Aspekte, die einen dazu bringen, länger dabei zu bleiben. Ja, das ist die Frage dann der, ich nenne es mal Nachhaltigkeit, aber ob man das halt ein Jahr lang macht oder auch längerfristig. Ja, genau. Ich wollte damit einfach mal so einen Einblick geben in die derzeitige Forschungslandschaft zur Motivation von Hochschullehrern, eine andere Perspektive. Ich persönlich werde Experten oder führe gerade Experteninterviews durch zu dem Thema, wo ich sowohl Nachwuchswissenschaftler als auch die dritte Person gefragt, so ein bisschen die Charakteristika zu berücksichtigen. Verschiedene Disziplinen, also sowohl in den Sozialwissenschaften als auch in den Lebens- und Natur- und Ingenieurswissenschaften. Und das wird dann nach Meiring ausgewertet und aber im Moment gibt es noch keine Ergebnisse dazu. Vielen Dank.
Da Sie ja jetzt mehr dargestellt haben, vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, was Sie nach Meiring auswerten, das so ein bisschen präzisieren, oder sind Sie da noch nicht so?
Ich gucke mir anhand von also zuerst habe ich angefangen, das mal so zu verorten und zu modellieren, was da genannt wird. Einzuteilen. Dann verschiedene Punkte, zum Beispiel unter dem Hochschulkontext einzuordnen, was Personen dort gesagt haben. Der theoretische Rahmen, den ich dann dahinter konkret anlege, der ist im Moment noch nicht fest. Also das stehe ich auch noch vor der Entscheidung, welche Theorie, die wir da einlegen.
Im Prinzip das Ausgangspunkt ist die subjektive Begründung, warum man das tut.
Genau, ja.
Ich finde die drei Aussagen als Begründung total interessant. Ich würde aber fast mal mehr interessieren, weißt du, ob es Studien gibt, die sozusagen die Frage stellen, warum machen sie keinen Service oder warum machen sie andere Lernformen nicht. Ich würde voraussetzen, alle drei Antworten müssen ja gegeben sein, wenn man Service Learning macht. Nur die eine ist im Kopf des Gefragten irgendwie dominanter gegenüber den anderen. Weil es mir ermöglicht wird, okay, da kann man sich vielleicht auch ein Stück weit drüber hinwegsetzen, man macht es halt und braucht man seine Kollegen und die Studierenden, dass es schon passt, aber man muss sich ja sicher sein, dass man halbwegs das irgendwie gebacken kriegt, was wir da haben. Und also die Frage ist halt, gibt es Studien, die irgendwie eben auch negative Begründungen liefern, warum manche Lehrformen nicht genutzt werden. Die fände ich ehrlich gesagt noch passend.
Also es gibt diese eine quantitative Studie, die ich vorgestellt habe, die das so gegenüberstellt, Leute, die Service Learning machen, die sucht man, aber so speziell, in dem Fall wäre spannend, könnte ich mir auch überlegen, ob ich noch eine Person frage, die eigentlich gar kein Service Learning machen. Aber ja, das hat bis jetzt noch keiner so gemacht, zumindest ist mir da nichts bekannt.
Gibt es eine Antwort darauf?
Achso, eine Frage, wenn ich da. Achso, die letzte. Also ich fand das total spannend. Ich glaube, dass das auch für die Hochschuldidaktik wahnsinnig wichtig ist, weil wir unheimlich wenig wissen, was sind eigentlich so die Überzeugungen von Hochschullehrern und so weiter, persönliche Motive. Aber ich hätte in der Tat zwei Nachfragen. Zum einen habe ich mich gerade gewundert, wenn man diese Studien hernimmt, dann zeigt es ja, dass auch so durchaus biografischer Anteil eine hohe Erklärungs-, also Varianz eigentlich darstellt an bestimmten Stellen, warum jemand vielleicht Service Learning macht und nicht. Und wäre es nicht dann gerade das Potenzial in solchen Studien eher zum Beispiel zu gucken, ob man in konstruktive Verfahren und zum Beispiel Wohnsatz oder Ähnliches reingeht, um genau sozusagen diese Biografien, warum etwas zu etwas geführt hat, dass jemand jetzt Service Learning macht, zu so Die eine Frage ist wirklich methodisch ad hoc, eigentlich nachvollziehbar. Und die andere Frage, wie geht man um mit dieser Einordnung der Studien? Die sind ja jetzt auch aus anderen Kontexten häufig und gerade hier in Deutschland. Wir sind zwar wahnsinnig gut, aber wir haben an bestimmten Stellen nicht so eine optimale studierendliche Qualifizierung manchmal. Wie ordnet man die dann ein in unseren Kontext?
Ja, das ist eine gute Anregung.
Antwort darauf geht, dann noch die allerletzte Frage. Ich wollte noch fragen, haben Sie in den ganzen Studien eigentlich irgendwo eine Relation zu der Frage, ob es aus Forschungsinteresse sinnvoll sein kann, sollen können, die Klasse machen? Ich meine jetzt nicht Hochschuldidaktik oder empirische Bildungsforschung, sondern Fachforschungsinteresse. Geht es da irgendetwas zu?
Es gibt diese Erkenntnisse zum Forschenden Lernen. Verbindung von Forschung und Lehre in Service Learning.
Ja gut, aber das ist ja sozusagen eher, das ist ja ein anderes Lehrformat. Und darüber kann man natürlich, das leuchtet schon ein, dass es da sozusagen Beeinflussmöglichkeiten gibt. Das machen wir in Studien ja auch. Aber was mich interessieren würde, ist, sagt jemand, ein Forscher, der zu einem Studienthema forscht, macht dann dazu ein explizit deswegen ein Service Learning Seminar, weil er sagt, ich kann das besser für meine eigene Forschung, sei es eingehen
in eine Publikation
oder sei es
sozusagen
für die Forschungsfrage
oder
für
sein Erkenntnisinteresse
besser verwenden, als wenn ich eine andere
Seminar
mache. Gibt es so etwas?
Nee, da gibt es keine Indikation für. Ich denke, gerade wenn man auf so einer Naturwissenschaft und so mit einigen, ist es natürlich schwierig, also die Lehrforschung dann da irgendwie mit einfließen zu lassen in die wissenschaftliche oder was man sonst als Forschung macht.
Ich werde nachher im letzten Vortrag etwas erzählen, was so ein bisschen wird. Ich mache jetzt schon mal einen Teaser dafür. Herzlichen Dank, Meier.